So, liebe Leute, machen wir weiter. Ich habe geendet mit der Sache mit Gnade ist praktisch, muss sich im Alltag auswirken. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen herausfordern. Ich habe mal bei so einem Management-Seminar gelernt, dass nur das, worüber man auch ins Gespräch gekommen ist, dass das wirklich hängen bleibt. Wir probieren jetzt einmal was. Ihr seid zwar viele, aber ihr seid so diszipliniert, das funktioniert sicher bei euch. Ich habe gesagt, diese Gnade will euch in die Fülle führen. Und dieses Bewusstsein, dass Gott mir gnädig ist, dass er sich mir zugewandt hat, dass ich in Christus ja schon alles habe, dass das ein ganz großer Reichtum ist. Und jetzt lade ich euch ein, bildet einmal so Gruppen mit je 6 Leuten, ja, und tauscht sich einmal drüber aus, wie wirkt sich das bei euch im Leben aus, dieses Bewusstsein, dass du einen gnädigen Gott hast. Wie wirkt sich das aus? Kommt ins Gespräch. Wir machen das nur 5 Minuten. Ihr habt nicht lang Zeit. Aber tauscht euch aus drüber. Wie schaut das bei euch praktisch aus? Sehr gut. Danke für den Saft zur Stimme. Machen wir da mal einen Schnitt. Mir ist klar, das ist sehr wenig Zeit. Aber es geht nur darum, euren Gehirnen zu helfen, das zu manifestieren. Ganz kurz nur. Diese Gnade Gottes, wie wirkt sich das im Alltag, in der Praxis aus? Wisst ihr, was Praxis ist? Die Erweiterung der Theorie, ja, da bist du sogar ganz schön nah. Praxis ist, wenn man etwas als wahr anerkannt hat, das dann auch umzusetzen. Praxis ist die Anwendung einer Wahrheit. Das heißt, wenn ich die Gnade Gottes erfahren habe, das als Wahrheit in meinem Leben erfahren habe, dann gilt es, das umzusetzen, anzuwenden. Vielleicht nur 2 Stimmen. Was war denn bei euch so in der Gruppe? Wie kann man denn dieses gnädige Zugewandtsein Gottes, wie kann man das im Alltag spüren, anwenden, in die Praxis bringen? Sehr gut. Also mutig, gefällt mir sehr gut. Mutig auch zu sein und sich einzugestehen, dass man nicht perfekt ist, dass man auch Fehler machen kann. Ja, ist gut. Noch ein Gedanke. Was war bei euch so los? Also, dass man barmherziger anderen gegenüber wird. Ja, ja, ist auch ein guter Gedanke. Bleibt dran, diese Wahrheit der Gnade Gottes, die uns die Bibel ja zusagt, das auch anzuwenden. Der zweite Teil des Grußwortes ist dann der Friede. Und Friede und Gnade, die verhalten sich zueinander, eben wie Ursache und Wirkung. Gott handelt aus Gnade und Friede ist die Folge daraus. Friede ist Gnade ganz praktisch angewandt in unserem Leben. Nur wer den Umgang mit der Gnade kennt, kann das Friedensangebot Gottes wirklich schätzen. Nur wer die Folgen der Sünde kennt, kann den Frieden mit Gott wirklich einordnen. Nur wer weiß, was Gott über Sünde denkt, kann ermessen, was Gottes Friedenswerk wirklich für uns bedeutet. Im Johannes 8, Vers 12 lesen wir, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und dieses Bild, das immer wieder in der Bibel gebraucht wird von der Finsternis, von Menschen, die in Finsternis wandeln, weil sie Gott nicht kennen, weil sie keinen Frieden mit Gott haben, ist ein ganz starkes Bild. Und ich habe schon viel darüber nachgedacht, was Gott uns damit sagen will. Menschen, die ihn nicht kennen, wandeln in der Finsternis. Und ich denke, Wir können uns da gar nicht mehr richtig reinfühlen, weil wir in unserer heutigen Gesellschaft, wir wissen gar nicht mehr, was wirkliche Finsternis ist. Hast du schon mal so absolute, hundertprozentige Finsternis erlebt? Ich habe einen verrückten Freund, der ist Höhlenforscher. Und ich habe es nicht so mit den Höhlen. Ich tue gern klettern, kraxelt gern überall rauf, aber in Höhlen reinkriechen, das ist nicht so meines. Aber ich habe mich trotzdem einmal überreden lassen. Ich habe mir von einer wunderschönen Höhle erzählt und das muss ich unbedingt sehen und hin und her und her und hin. Okay, habe ich mir gedacht, ich habe Vertrauen zu ihm, der macht das schon seit 40 Jahren, also wird er mich da auch wieder rausbringen, obwohl ich ein ungutes Gefühl gehabt habe beim Reingehen. Und wir sind da rein in die Höhle, das ist so ein bisschen ein verwinkelter Zugang und dann kommt man in einen größeren Raum. Und dann haben wir dort gestaunt über die Felsformationen und so weiter, die kristallinen Strukturen, war wirklich schön. Und er hat gesagt, und jetzt zeige ich dir was. Und dann haben wir unsere Stirnlampen abgedreht, haben unsere Leuchtzifferblätter abgedeckt. Und hat er gesagt, so, und jetzt warte mal 3-4 Minuten. Wir sind da in einer Höhle, wo es genau null Licht gibt. Nicht irgendein kleiner Schein, da ist einfach nichts. Kein Licht. Sind wir da 3-4 Minuten gesessen in der absoluten Dunkelheit. Und dann habe ich langsam gespürt, wie Panik in mir aufsteigt. Wer das schon mal erlebt hat, ich weiß nicht, ob das bei euch schon mal jemand erlebt hat, das ist echt bedrückend, wenn du hast überhaupt keinen Orientierungspunkt. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen über dieses Phänomen und Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn Menschen länger in dieser absoluten Dunkelheit sind, dann verlieren sie die Orientierung. Die kriegen Schwindelanfälle, die wissen nicht mehr, wo oben und unten, links und rechts ist. Absolute Orientierungslosigkeit. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Wenn Gott darüber spricht, dass Menschen, die ihn nicht kennen, in der Finsternis wandeln. Ja, die wissen nicht, wo oben und unten ist. Die haben keine Orientierung. Die haben keine Chance. Die torkeln so durchs Leben. Und ich denke, das ist das Bild, das uns die Bibel vermitteln will. Wenn du diesen Frieden in Christus nicht gefunden hast, dann ist es so, wie wenn du in absoluter Finsternis unterwegs wärst. Das ist nicht nur ein bisschen Grauzone, sondern das ist Verlorenheit. Und da möchte Gott jeden Menschen rausholen. Und ich denke, gerade wir in unserer jetzigen Gesellschaft, wir sind stumpf geworden für die Schuldfrage. Auch für religiöse Menschen ist die Frage der Sünde eine sehr schwammige geworden. Man sagt auch nicht mehr gern Sünde. Man sagt halt, naja, da habe ich halt einen Fehler gemacht. Aber wisst ihr, was Fatales hinter so einer Aussage steckt, wenn man zu Sünde nur mehr Fehler sagt? Ich denke, wir alle in unserer Kindheit haben eines immer wieder gehört, gell? Aus Fehlern lernt man, oder? Aber wisst ihr, aus Sünde lernt man nichts. Die Sünde gebiert immer nur den Tod. Sünde bringt immer nur weg von Gott. Aus Sünde wirst du nicht klüger, nur immer beschädigter. Das heißt, Sünde mit Fehler zu verwechseln, ist eine ganz gefährliche Sache. Weil ich gebe jedem recht, der sagt, aus Fehlern kann man was lernen. Na, selbstverständlich. Ich bin einmal in ein Möbelhaus rein, großes Möbelhaus in Österreich, da ist ein großes Plakat in der Kundendienstabteilung gestanden, ganz in großen Lettern ist gestanden, wir machen gerne Fehler. Und man dachte, na servus, das ist ein ordentliches Plakat für eine Kundendienstabteilung. Gell? Und drunter ist gestanden, aber bitte nur einmal denselben Fehler. Ja, man kann lernen daraus, keine Frage. Aber aus Sünde, lass dich da nicht aufs Glatteis führen, aus Sünde lernst du nichts. Sünde macht dumm. Sünde macht hart, verletzt, krank. Und im Römer 6,23 gipfeln dann alle Aussagen über Sünde in dem Satz, den der Paulus hier verwendet, dass Sünde sollt, ist der Tod. Es führt dich in die Gottabwesenheit. Aber all das sind Begriffe, die wir in unserer momentanen Gesellschaft nicht wirklich mehr nachdenken wollen. Aber wer nicht frei wird von dieser Sünde, der wird keinen Frieden finden. Wer nicht gelernt hat, dass ihm vergeben ist und dass er deshalb auch vergeben kann, wird keinen Frieden finden. Und so ist Friede bei Gott ein zweifacher Friede. Wenn du mit Gott unterwegs bist, ist es ein offizieller Zustand. Du lebst in diesem Frieden Gottes. Und dann, wenn dieser Friede, den Gott dir zugesagt hat, wenn der tief in dein Herz reinkommt, dann ist es persönliche Erfahrung. Dann kannst du aus diesem Frieden leben. Und dann wirst du entdecken, dass Friede ist, wenn Gott versöhnt ist. Wenn der Zorn, der glühend heiße, brennende, vernichtende Zorn Gottes versöhnt ist. Weil wisst ihr, ich habe bei der Klausur über Liebe gepredigt, ich weiß. Aber unser Gott ist kein vertrottelter alter Herr, der vor lauter Liebe 5 Grad sein lässt. Nein, er ist auch gerecht und herrlich und heilig. Und dieser Gott der Liebe ist auch zornig. Und ich traue ihm das zu, gleichzeitig liebevoll und zornig zu sein. Denn die Bibel beschreibt ihn so. Und dieser Zorn Gottes über all das, was so vollkommen gegen seinen Willen läuft, dieser Zorn Gottes wird in Christus in Frieden verwandelt. Was meint ihr eigentlich, wie es Gott empfindet, wenn er all das Unrecht in dieser Welt sieht? Syrien, Irak, Iran, Bosnien, Indonesien, Sri Lanka, Tamil, China, Nordkorea. Was meint ihr, wie es ihm geht, wenn er all das anschaut? Was hält Gott davon? Ich denke, Gott hält das Gericht nur mit äußerster Anstrengung zurück. Und was ich jetzt sage, klingt vielleicht manchen von euch zu hart, aber ich will es nicht rauslassen. Es ist eine beinharte Analyse. Wenn es uns schon so geht, die wir abgebrüht und zynisch sind, die wir sarkastisch sind, fett, vollgefressen, egoistisch, bis zum geht nicht mehr, in uns verkrümmt, in uns selbst verliebt und verstrickt, mit uns selbst beschäftigt den ganzen Tag. Wenn es uns schon so geht, dass wir am liebsten schreien würden, wenn wir die Ungerechtigkeit der Welt sehen, wenn uns das in lichten Momenten bewusst wird, was denkst du, wie es Gott dabei geht? Wenn wir im Angesicht des Unrechts zornig werden, um wie viel mehr geht es Gott so? Was weint ihr, was der heilige Gott da empfindet? Und da hinein, in diesen Zustand, kommt Gottes Wort. Dieser Zorn ist jetzt versöhnt. Es ist Friede. Das Gericht, das dieser Zorn fordert, das ist schon gewesen. Und da gibt es einen, der hat dieses Gericht getragen und das ist Christus. Und dieses Versöhnungswerk bietet Gott jetzt jeden an, jeden Menschen. Denn dafür ist Christus auf die Welt gekommen, dass alle gerettet werden, die an ihn glauben. Johannes 3, Vers 16. Gott macht Frieden an einem Kreuz. Und dieser Frieden an einem Kreuz bedeutet, der Krieg ist vorbei. Es ist ein neues Miteinander. Der Krieg ist beendet, der Kampf ist vorüber. Zwei, die zusammengehören, aber getrennt waren, die sind jetzt wieder beisammen. Die freuen sich aneinander, die genießen einander. Sind miteinander in Christus, wie unser Text hier sagt. Paulus verwendet diesen Ausdruck sehr oft und sehr häufig. Für Paulus war das in Christus sein ganz offensichtlich das Entscheidende am christlichen Glauben. Was meint er damit? Ein englischer Theologe hat einmal gesagt, wenn Paulus vom Christen in Christus spricht, habe er damit gemeint, dass der Christ in Christus lebe, wie der Vogel in der Luft, der Fisch im Wasser, die Baumwurzel am Wasser. In Christus leben heißt, so wie der Vogel in der Luft das Leben genießen. Der Vogel in der Luft macht sich nicht sehr viele Gedanken darüber, warum die Luft ihn trägt. Aber er weiß, sie trägt ihn. In Christus zu leben, wie ich das für mich entdeckt habe, war die erste große Sehnsucht, die ich in mir gehabt habe. Und das möchte ich jetzt, dass es in jede Faser, in jeden Ausdruck, in jede Ausbreitung meines Lebens, dass sie das manifestiert. Ich möchte, dass dieser Christus, wenn er dann schon in mir ist, dass der alles ausfüllt, was mich so ausmacht. Das habe ich ganz am Anfang, ich kann mich nur gut erinnern, das habe ich ganz am Anfang vor mittlerweile 30 Jahren, 31 Jahren, habe ich das gebetet. Ich gesagt, Herr, schenk mir das, dass das mein Leben ganz durchdringt. Und auch heute ist es nach wie vor mein Gebet. Ich bin noch weit nicht an dem Punkt, wo ich mir denke, jetzt habe ich das geschafft. Mittlerweile bin ich ja 58 geworden, gell? Mittlerweile bin ich ja so weise, dass ich mir denke, okay, ich werde mich weiter danach ausstrecken, aber die Vollendung werde ich dann erst bei Christus selber entdecken. Gell? Aber wir dürfen das in unserem Leben zulassen. Wir dürfen uns ausstrecken danach, dass uns das vollkommen ausmacht und nicht nur so Part-Time in bestimmten Bereichen unseres Lebens und dann hüpfen wir hin und her und wissen nicht, wo es uns besser gefällt. Es gehört zusammen, in Christus, wie der Vogel in der Luft, wie der Fisch im Wasser. In Jesus Christus zu sein, heißt unausgesetzt unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu stehen. Es heißt, in einer Welt zu leben, in der alles zu uns von Christus spricht. Ich darf alles, was ich so erlebe im Leben, auf Christus hin leben. Von Christus her leben. Diejenigen, die mit mir gläubig geworden sind, von meinen Freunden, da gibt es Gott sei Dank eine Handvoll. Mit denen komme ich aus dem Jauchzen gar nicht heraus, weil wir uns gegenseitig richtig anstacheln dazu, was hast denn du wieder mit Jesus heute erlebt? Diejenigen Freunde, die den Weg nicht mit mir gegangen sind, das sind auch einige, die nicht gläubig geworden sind, die können mich mittlerweile gar nicht mehr richtig ertragen. Da höre ich dann immer so Sätze wie, du mit deinem Jesus. Kannst du nicht einmal ein Butterbrot schmieren, ohne von Jesus zu reden? Nein! Er hat mir die Butter geschenkt und das Brot auch. Und nebenbei, er isst das Brot. Darf ich dir das erzählen, was er damit meint? Und wisst ihr, ich muss mich nicht anstrengen dafür. Es ist mir zu meiner Natur geworden. Und ich sage jetzt bewusst nicht zu meiner zweiten Natur. Nun nicht 100%, nun nicht im vollen Ausmaß, ich bin weit weg. Aber es sehnt sich alles in mir, dass das immer mehr wird. In Christus zu sein, alles auf ihn zu beziehen. Er ist mein Freund, er ist mein Weggefährte. Ich bin nicht getrennt, nie getrennt. Seine Vollmacht, seine Stärke, seine Liebe ist immer da. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn ich das für mein Leben will, wenn ich das zulassen will, dann kehrt wirklich Friede ein. Dann weiß ich, ich bin in der Gemeinschaft mit Gott. Ich bin umringt von lieben Freunden, bin nicht mehr einsam und isoliert. Und die Krönung ist, Gott selber ist es, der mich umgibt. Und er ist nicht gegen mich, sondern er ist für mich. Und so lebe ich in Freundschaft mit Gott. Nicht in einem unverbindlichen Nebeneinander. Ich habe mit Gott keine Geschäftsbeziehung. Sondern ich lebe und versuche, so zu leben, dass ich ihn als meinen Freund und Bruder und Weggefährten sehe. Und selbstverständlich gibt es da Zeiten, wo wir uns öfter sehen und weniger oft. Selbstverständlich gibt es da Zeiten, wo wir uns gut, besser, aber manchmal auch gar nicht verstehen. Das gehört bei Freundschaften dazu. Und selbstverständlich gibt es auch Zeiten, wo ich streite mit Gott, wo ich hadere mit ihm. Wisst ihr, gute Freundschaften halten das aus. Aber drunter, unter Streit, unter Hader, manchmal unter Schimpfen drunter steht, ich habe Frieden mit Gott. Er ist für mich und nicht gegen mich. Und so ist das, ist Friede dann eben auch das Ende der Angst. Elmar hat ja über fürchtet euch nicht und über Angst gepredigt bei der Klausur. Kennt ihr nur den Unterschied zwischen Furcht und Angst? Hat denn nur wer drauf? Ja?
Die Angst,
ihr Gefühl, vor was Ungewisses. Sehr gut, setzen, sitzen bleiben. Also Furcht hat immer was ganz einen konkreten Anlass und Angst ist immer so eine nicht so definierende Geschichte von etwas, das vielleicht kommt, vielleicht aber auch nicht oder vielleicht da ist oder vielleicht auch nicht. Gell? Und wenn ich Frieden mit Gott habe, dann ist diese Angst besiegt. Ich darf trotzdem so ein mulmiges Gefühl im Magen haben. Gell? Und ich darf mir auch Sorgen machen. Das ist menschlich. Aber wisst ihr, am Ende des Tages weiß ich, ich brauche keine Angst mehr haben. Ich habe es erlebt in meinem Leben, dass die Angst weg ist. Diese Frage zum Beispiel nach dem Tod. Freddy, hast du nur Angst vor dem Tod? Nein, ich habe keine Angst vor dem Tod. Angst vorm Sterben, ja, weil man nicht weiß, wie das Sterben vor sich geht. Gell? Alle wünschen sich, dass man sich hinlegt, einschläft und nicht mehr aufwacht. Vor dem habe ich keine Angst. Aber es kann auch sein, dass du 4 Monate auf der Intensivstation liegst. Und vor dem wird mir bange. Aber ehrlich gesagt, wenn ich in mein Herz reinhöre, unterm Strich nicht einmal davor ist Angst da, da fürchte ich mich höchstens. Vor dem Schmerz, vor der Ungewissheit, wann es endlich zu Ende ist. Aber die Angst vor dem Tod ist weg. Der Tod, der heute ist mit dem Paulus. Tod, wo ist dein Stachel? Christus hat es weggradiert. Ich brauche keine Angst mehr haben. Meine Mutter ist ein sehr ängstlicher Mensch und die wird schier wahnsinnig mit mir, weil die macht sich um alles Mögliche Sorgen und Angst. Und ich sage immer, Mama, du brauchst ja keine Angst haben. Ja, du immer mit deiner nicht Angst haben, das heute überhaupt nicht aus, sagt es dann. Sag ich, nein, du brauchst keine Angst haben. Wir sind in Christus geborgen. Und wenn Unwägbarkeiten, wenn Krankheit, wenn Tod in unser Leben kommt, dann wird er uns in seiner Kraft und mit seiner Kraft da durchtragen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und habe es auch so, schon selber erlebt. Und Friede ist dann auch Freisein von Schulden. Ich weiß, es steht keine Forderung mehr gegen mich. Alles ist jetzt beglichen. Und daraus kommt ein tiefer innerer Frieden, weil die Schuldgefühle keine Nahrung mehr finden. Es gibt keinen Grund mehr zur Anklage. Daher kann ich aufatmen und in Harmonie mit Gott leben, weil er selber Friede gemacht hat. Kann im Gleichklang mit ihm durchs Leben gehen. Und so ist dann auch Friede die Ruhe mitten im Sturm. Und das griechische Wort für Friede ist Eirene. Da liegt so ein Moment der Ruhe drinnen. Eirene hat was zu tun mit Geborgenheit, ein Platz, wo man ruhen kann, ein Ort der Zuflucht, ein Schutzort. Und da muss man jetzt vorsichtig sein. Friede ist nicht so sehr, dass es keine Auseinandersetzungen mehr gibt, keinen Streit mehr gibt, sondern Friede ist das Bewusstsein, dass trotz Auseinandersetzungen, trotz Streit, trotz Missständen, ich immer mich an diesen grundsätzlichen, an dieses Auge im Sturm, an diesen Ruheplatz bei Gott zurückziehen kann und mich darauf berufen kann. Ich muss nicht mehr von den Umständen des Tages, von den Zuständen des Momentes mich treiben lassen. Und an diesem Ort, an diesem Ruheort, kann ich mich dann auch entfalten. Und so bringt dann Friede auch Zufriedenheit. Weil ich weiß, ich bin satt. Mein Hunger nach Vergebung ist gestillt. Mein Durst nach Leben, ich habe Wasser in Fülle. Die tiefsten Bedürfnisse meiner Seele sind gestillt in Christus. Ja, das sind die beiden Worte, Gnade und Friede. Interessant ist, dass man damit universal zwei ganz große Grußworte zusammengefasst hat. Ich habe schon gesagt, Kairete, so haben sich die Griechen gegrüßt. Das heißt, wenn du durch Athen spaziert bist, 100 Mal am Tag gekehrt. Und mit Friede haben sich die Juden gegrüßt. Shalom. Grüßen sich noch heute mit dem Wort. Friede sei mit dir. Shalom. Kairete und Shalom oder Eirene auf Griechisch. Das eine ist der Gruß unter den Heiden, das andere ist der Gruß unter dem auserwählten Volk. Gnade und Friede. Und so sagt der Paulus ganz am Anfang des Briefes auch noch etwas dazu, dass das Evangelium, das er sagen will, etwas Universales ist. Weil die Not der Welt ist auch universell. Und so grüßt er die Heiden und die Juden. Und er sagt ihnen, aber es gibt nur ein Evangelium für die ganze Welt, für alle Zeit. Und dieses Evangelium gehört in alle Welt, Juden und Heiden. Das Evangelium gehört nicht zu einem exklusiven kleinen Zirkel. Und mit diesem Gruß, Gnade und Frieden stellt Paulus von Anfang an klar, ihr gehört unter einem Evangelium zu unserem Herrn. Und für Paulus war diese Klärung, warum habe ich einen gnädigen Gott, warum darf Friede sein zwischen Gott und mir, das war ihm ganz wichtig. Und das kommt in jedem Brief zur Geltung und zum Ausdruck, auch bei dem Kolosser. Nur so konnte er seinen Dienst tun, nur so konnte er leben, weil er diese Gnade und diesen Frieden von Gott zutiefst erfahren hat. Und das stattet ihn aus, dann zu den anderen Menschen zu sprechen über seinen Herrn Jesus Christus. Und das führt ihn dann auch in die Dankbarkeit. Das ist ja das dritte Element, da werde ich jetzt nicht im Detail drüber eingehen, weil da haben wir bei der Klausur schon recht viel drüber gehört. Der nächste Vers ist, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus und beten alle Zeit für euch. Und wenn wir dann fertig sind mit diesen zwei Versen, Friede, Gnade, Dank und Gebet. Dann hast du die vier Säulen, die jeden Glauben und jedes Christentum ausmachen. Und gleich am Anfang, in den ersten drei Versen, packt der Paulus da alles rein. So, ich werde jetzt nur kurz vor der Pause die nächsten 13 Verse lesen und das ist dann das, was wir uns nach der Pause weiter anschauen. Entschuldigung, die nächsten 16 Verse. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus und beten alle Zeit für euch. Nachdem wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen gehört haben, durch die Hoffnung, die euch im Himmel aufbewahrt ist, von der ihr zuvor im Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört habt, das zu euch gekommen ist, wie auch in alle Welt und Frucht bringt, wie unter euch von dem Tag an, zu dem ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Wie ihr auch von Epaphras, unserem geliebten Mitarbeiter, der ein treuer Diener Christi ist, für euch ist, gelernt habt und der uns von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, als wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichen Einsicht, damit ihr des Herrn würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht gefällt und Frucht bringt, in jedem guten Werk und zunehmend in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht, zu aller Geduld und Langmut mit Freuden. Und dem Vater dankt, der uns befähigt hat zum Erbteil des Heiligen im Licht. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare, das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Ja, und über den, der alles in allem ist, so wie es dann im nächsten Vers heißt, werden wir uns dann nach der Pause unterhalten.